So, ich habe hier mit da drin wieder mal das zweite Mal jetzt meine Schachtel mitgebracht. Manche haben sie noch nie gesehen. Manche haben schon gesagt, es ist doch noch gar nicht Weihnachten. Die anderen sagen, oh, Kinderpapier und was weiß ich. Es ist, diese Schachtel ist für mich ein Zeichen, dass man Bibelstellen aus verschiedenen Richtungen anschauen kann und Verschiedenes entdecken kann. Normal müsste man da einen Stein nehmen. Vielleicht mache ich mir noch einen, der dann einfach auf verschiedene Seiten verschieden aussieht. Das ist einfach was ganz arg Wichtiges, dass wir als Christen das lernen, das so stehen zu lassen. Heute beginnt es mit einem Thema, das Thema Gegensätze. Wir kennen das alle. Gegensätze kommen von Tag und Nacht, kalt und warm. Das heißt, wenn wir heute Mittag eine Badewendel hinstellen und unsere Füße reinhängen in kaltes Wasser, wissen wir sehr gut, was der Unterschied und der Gegensatz ist von kalt und warm. Gegensätze sind von nah und fern oder Abstand und Nähe. Das ist ja was, was wir gerade üben zur Genüge. Gott hat uns auf Gemeinschaft angelegt, auf Nähe. Und jetzt auf einmal müssen wir Abstand halten und das fällt uns schwer. Vom Kopf her wissen wir, Abstand ist notwendig, aber das Herz und unsere Gefühle sagen oft was anderes. Und was mir auffallen ist, dass wir uns dann manches Mal für das eine oder andere entscheiden, weil das einfacher ist. Man muss sich nicht in einzelne Situationen entscheiden, sondern ich sage einfach, ich halte immer Abstand. Ich bleibe immer weg. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die hat aber auch Folgen. Das Gleiche kann sein, wenn ich sage, ich gehe auf Nähe, ich nehme die andere Seite, dann hat es auch seine Folge unter Umständen. Was uns schwerfällt, ist an mancher Stelle diese Spannung auszuhalten. Die Gegensätze an mancher Stelle mit sich bringen. Und manches Mal, wenn man in die Bibel reinschaut, machen wir Gegensätze draus, wo Gott eigentlich gar keinen Gegensatz sieht. Ich habe euch einen Text, 1. Samuel 15, Vers 22. Und jo. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam? Gegen die Stimme des Herrn ziehe. Gehorsam ist besser als Opfer und aufmerken besser als das Fett von Wittern. Wir machen hier schnell diesen Gegensatz wieder draus. Gehorsam gegen Opfer. Was Gott aber wichtig ist, ist nicht der Gegensatz, sondern das, dass die Menschen damals aus Liebe, aus Gehorsam ihm gegenüber, die Opfer gebracht haben. Das heißt, diese zwei Dinge gehören zusammen. Das Gleiche ist mit dem Thema Gerechtigkeit und Gnade. Wir schieben oft als Christen Gerechtigkeit ins Alte Testament. Das ist so einfach. Und dann sagen wir, ja, damals war Gott ein rächender Gott. Damals war es der gerechte Gott und der hat reingeschlagen. Und jetzt im Neuen Testament, da herrscht die Gnade. Wir haben es ja vorhin gesungen. Mercy is falling, Gnade. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Das ist so ein einfacher Weg, wenn wir das so trennen. Das heißt, wenn ich diese Gegensätze so nehme, dann brauche ich mich da nicht groß drum zu kümmern. Das heißt, ich muss dann auch nicht in der Bibel nachschauen. Was steckt denn da dahinter? Wie gehört das zusammen? Solche Schnellschüsse, so möchte ich es jetzt mal nennen, findet man viel unter uns Christen. Wir schlagen uns auf die eine oder andere Seite und dann schlagen wir uns gegenseitig mit den Begriffen manchmal halbtot. Zumindest glaubensmäßig. Die Schachtel. Das heißt, diese Begriffe gehören zusammen und es ist für uns wichtig zu lernen, Dinge genauer anzuschauen. Wie gesagt, trennen ist einfacher an der Stelle, als mir die Mühe zu machen, genau hinzuschauen und mich auf Entdeckungsreise zu machen. Für mich liegt hier ein erster Punkt drin. Für uns, das heißt für uns zu lernen, mit Spannungen, die in der Bibel anscheinend da sind, sie stehen zu lassen und auszuhalten und zu entdecken, was Gott hier wirklich meint. Für mich ist es wichtig, nicht aus Bequemlichkeit heraus zu sagen, ja, ich stehe da, und der andere sagt, nee, ich stehe da. Es ist einfacher. Lerne, dass es viele Möglichkeiten gibt in meiner Bibel, sie zu verstehen. Und dann, was Paulus schreibt, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich habe gemerkt, manches von diesen Dingen habe ich einfach übernommen von den Leuten, von denen ich gelernt habe, die meinen Glauben geprägt haben, und jetzt ganz hart, ohne zu prüfen und nachzuschauen. Das ist so. Und das ist was, wo wir wieder anfangen müssen, in der Bibel an mancher Stelle genauer hinzuschauen. Deswegen geht es jetzt, Altes und Neues Testament ist dann noch so ein Thema, wo dann viele einfach sagen, ja, das Alte Testament damals und so, und dann, ja, aber mir lebt heute im Neuen Testament, das ist was ganz anderes wie das Alte Testament, und das stimmt so nicht. Punkt. Warum? Ich zeige euch gleich noch was. Das zweite Bereich, wo es heute darum geht, ist Jesus und der Tempel. Jesus und die ersten Christen hatten nur eine Bibel. Und das war das Alte Testament. Die hattet kein neues. Jesus wuchs auf dieser Grundlage des Alten Testaments auf. Und für ihn war es selbstverständlich, nach diesem Alten Testament zu leben. Das heißt, im Alten Testament hat er ja das Handeln seines Vaters immer wieder entdeckt. Und für ihn war auch im Alten Testament der Vater immer der liebende Vater. Das war für ihn so. Auch seine leiblichen Eltern, Maria und Josef, lebten nach dem Alten Testament. Deswegen haben sie ihn am 8. Tag beschnitten. Und der Text, der ist da schon dabei, okay. Am 8. Tag beschnitten. Sie haben das Opfer für ihn dargebracht. Sie haben ihn mit 12 Jahren mit in den Tempel genommen. Sie haben den Sabbat gehalten. Jesus hat, als er Rabbi war, diese große Feste besucht. Ganz treu und regelmäßig. Entdeckt man nur im Johannesevangelium. Und das Alte Testament und der Tempel waren für ihn wichtig. In Lukas 2 können wir lesen, dass Jesus sagt zu seinen Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Für ihn war ganz klar, dieser Tempel war der Ort, an dem man seinem Vater begegnen konnte. Es war dieser Ort. Mit alle Opfer, mit alle Gottesdienste, mit Weihrauch und allem, was dazugehört. Das heißt, der Tempel war oft auch ein Ort, da konnte man Gott begegnen mit alle Sinne, bis zum Essen hin, weil man ja Opferfleisch auch noch gekriegt hat. Man konnte da was riechen, man konnte da was sehen, da ist was für den ganzen Mensch passiert. Und in unsere Gottesdienste, bei uns, bei uns Christen, ist alles sehr reduziert. Sehr viel reduziert auf hier. Wir erleben manches gar nicht mehr. Was die Juden einfach hatten. Der Tempel war der Ort, an dem Gott seine Kinder, seinem Volk begegnen wollte. Jetzt, ihr guckt da immer fest hin. Macht's mal noch nicht so ganz. Was fällt euch zu dem Begriff Räuberhöhle ein? Jetzt dürft ihr was sagen. Was fällt euch zu dem Begriff Räuberhöhle ein? Schatzkiste, Versteck, Dunkelheit, sonst nichts mehr? Was? Feiern? Feiern, jo. Noch was? Der Räuberhotzenplatz, genau. Ja, natürlich. Rückzugsort. Geheim und versteckt. Keiner bringt Tempelreinigung, oder? Ist lustig, ich habe gedacht, das ist das Erste, was kommt. Das heißt, super, dass ihr das so gebracht habt. Die Räuberhöhle ist nicht der Ort, an dem Räuber einen Überfall machen. Sondern die Räuberhöhle, das habt ihr jetzt gesagt, das ist gut, das ist der Ort, wo man die Schätze hinbringt, also das, was man geklaut hat. Das ist der Ort gewesen, wo man sich versteckt hat, wo sich die Räuber sicher gefühlt haben. Da, wo ich daheim bin, da gab es in der Nähe mitten im Wald einen Turm. Da sind wir manches Mal auch als Kinder hin. Das Problem war, dass wir da nirgends einen Eingang gesehen haben. Wir haben nie einen Eingang gesehen an dem Turm. Das heißt, dieser Turm hatte irgendwo einen unterirdischen Eingang. In Galdorf gibt es noch so ein paar Dinge. Da gab es auch einen ganz langen Tunnel, wo man dann von Münster bis Galdorf gehen konnte. Es war zu. Ich wäre so gerne als Teenie da mal rein. Aber die haben das Ding zugemacht gehabt. War wahrscheinlich auch sicherer. Das heißt, die Räuberhöhle ist der Zufluchtsort für Räuber. So, und Jesus gebraucht einmal diesen Begriff. Und ich möchte euch jetzt den Text dazu vorlesen. Jetzt sind wir hier. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen. Jerusalem, gell? Dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern mit dir und kein Stein auf dem anderen lassen in dir. Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte sie täglich im Tempel. Jetzt ist die Frage, was meint Jesus hier, wenn er hier von Räuberhöhle redet? Und dieser Satz, mein Haus wird ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Da stehen zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament dahinter. Und das war eine Tradition, das haben die Rabbis so gemacht. Und es war erlaubt. Man konnte zwei Bibelstellen, die quasi eine Sache mit erklärt haben, die durfte man zusammennehmen. Wir tun uns schwer, aber die Leute, die Jesus zugehört haben, die wussten, worum es ging bei beiden Stellen. Und zwar geht es um Jeremia 7 und Jesaja 56. Jetzt schauen wir mal bei Jesaja 56 rein, was hier steht. Hier geht es um dieses Bethaus. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Opfer, Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Also er sagt, alle, die sich an die Gebote halten, alle, und das ist jetzt hier nicht begrenzt auf Jude, sondern da gehört schon die Heide dazu. Und er sagt, Gott möchte diese Menschen, die auf Gott vertrauen, die möchte er erfreuen. Denen möchte er Gutes tun. So, jetzt kommt Jeremia. Das ist diese andere Stelle. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in dieses Haus, das nach meinem Namen benannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Was verbindet Jesus hier? Der Tempel soll das Haus sein, in dem alle Menschen Gott begegnen können und dass Gott ihnen Gutes tut, ob Jude oder Heide. Und Gott möchte all diese Menschen erfreuen im Tempel. Und beim Jeremia geht es darum, dass ein Volk denkt, es kann leben, wie es will. Und wenn sie kommen und ihre Opfer bringen, dann ist alles wieder in Ordnung. Es ist diese Trennung. Hier geht es wieder so ein Stück weit, macht man Gegensätze. Alltag und Gottesdienst. Es ist so einfach. Im Alltag lebe ich das, was ich will. Und wenn ich dann in Gottesdienst gehe und mein Opfer bringe, dann ist Gott ja wieder gnädig. So haben die damals auch schon gedacht. Und diese Leute wurden nicht von der Priesterschaft gewarnt vor diesem Denken. Gott sagt klar, wenn ihr euch ändert, will ich euch ewig im Land leben lassen. Altes Testament. So, und was mahnt jetzt Jesus an? Ein Tag vorher war der Einzug in Jerusalem. Sie haben draußen übernachtet, dann kam noch was anderes. Auf dem Weg dahin weint er über Jerusalem, über das, wie die Menschen leben. Und dann räumt er im Tempel auf. Was ist Jesus aufgestoßen? Man muss es klar sagen. Nicht die Händler und die Wucherer, nicht die Banken, die da drin waren, das war es nicht. Das, wo man so schnell hinguckt und sagt, oh ja, dieser Trubel, der da war, der Trubel war normal. Das war für Juden ein ganz normales Ding. Man ist in den Tempel und hat sein Schäfle gekauft oder seine Taube, je nachdem, was man sich leisten konnte, und dann ging man zum Opfer. Das war normal. Das, was Jesus anmahnt, ist nicht das, was im Tempel passiert, sondern das, was die Leute im Herzen haben und wie sie gelebt haben. Das mahnt Jesus an. Und er sagt, im Alltag schert ihr euch nicht um Gott. Und dann kommt er in den Tempel und denkt, ja, wir geben dir Opfer und dann ist alles wieder in Ordnung. Pfeifendeckel. Jesus sagt, so geht es nicht. Diese Lebenshaltung hat ihn erzürnt. Und deswegen hat er die Tische umgeworfen, hat er die Leute rausgejagt. Für ihn hieß das damals ganz klar, wenn ich in den Tempel komme und ein Opfer darbringe, weil ich Buße möchte, weil ich Vergebung möchte, so rum, dann gehört auf meine Seite die Buße und das, dass ich anschließend sage, ich möchte anders leben. Nur dann sind die Opfer wirklich Opfer. Gehorsam, ich sage es jetzt, aus Liebe heraus zu Gott. Und dann Opfer darzubringen. Und für uns, das hat sich nicht geändert. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Vielleicht wäre es manches Mal ganz geschickt. Es ist für uns so einfach, zu sagen, Herr, vergib mir, ich habe da falsch gehandelt. Und dann? Kommt dann dieser Gedanke bei uns noch auf, zu sagen, Herr, ich möchte dann aber in Zukunft auch anders leben? Oder kommen wir manches Mal nur noch, um zu sagen, Herr, es tut mir leid, aber ich mache gerade so weiter. Das ist das, was hier drin steckt. Wenn wir Vergebung wollen, ohne dass sich unser Leben an dieser Stelle ändern soll und ich das will, sind wir nicht besser wie die Menschen damals. Und dann wird Jesus genauso sagen, ihr kommt auch, ihr habt auch Gottesdienste und so weiter zu einer Räuberhöhle gemacht. Sing mir, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Und dann gehe ich hinaus und der Nächste, wo mir begegnet, mache ich fertig. Ganz heftig. Das ist genau das. So, jetzt habe ich euch noch eine andere Bibelstelle zum Tempel. Das machen wir ganz schnell. Das habe ich jetzt auch entdeckt. Und ich möchte euch an der Stelle einfach in eine Weite reinführen. Ja? Und zwar das, dass man Bibelstelle so ganz verschieden sein kann und dass man das so stehen lassen kann und dass man sich daran freuen kann. Ganz am Ende, als Jesus gestorben ist. Da lesen wir in Matthäus 27, Vers 50 und da kommen wir dann auf das, was der Klaus am Anfang gemacht hat. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Hey, da muss was abgegangen sein, oder? Wenn man da irgendwo das miterlebt hat, man war gerade auf dem Friedhof und wollte Blumen hinlegen, also ich nehme es mal bei uns, auf einmal wackelt es und gehen Gräber auf. Und dann kommen die Personen raus, die schon seit 10 Jahren tot sind. Da ist was passiert. Ich möchte euch 3 Möglichkeiten zeigen, einfach mal aufzeigen, was zu diesem Vers alles dazugehören kann. Die erste Möglichkeit ist, nee, das drucke ich noch nicht. Da geht es um den großen Versöhnungstag. Und zwar, dieser Vorhang war ja, der Tempel war innen drin, also das Heilige und dann kam das Allerheilige und da war jeweils ein Vorhang. Und im Allerheiligen, da stand ganz früher, war da die Bundeslade, zur Zeit Jesu gab es die ja nimmer. Das heißt, da war nur noch eine Steinplatte. Aber am großen Versöhnungstag ging der Priester rein, hat diesen Vorhang wohl geöffnet und hat dann von diesem Sündebock Blut auf diese Platte gesprengt. Das heißt, am Versöhnungstag war der Vorhang auf. Das heißt, dass da Versöhnung geschah zwischen Mensch und Gott. Und wenn wir das jetzt hier reinnehmen und dieser Vorhang war auf einmal auf, Gott hat aufgemacht, dann heißt es, heute ist der endgültige Versöhnungstag geschehen. Das heißt, von hier an müsst ihr keine Opfer mehr bringen, weil dieser Vorhang auf ist, weil Jesus gestorben ist, weil er das Lamm Gottes ist. Ganz große Sache. Der zerrissene Vorhang, ein Bild für den großen Versöhnungstag. Gott versöhnt. Gott hat es getan. Die Menschen brauchen nichts mehr zu tun. Eine zweite Sache habe ich auch noch nie so gesehen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Das ist Jesaja bei seiner Berufung. Und er sah, sein Saum füllte den Tempel. Das heißt, für einen Jude ist das kein Problem, das so zu nehmen und zu sagen, dieser Vorhang ist der Saum des Gewandes Gottes. Also, woanders heißt in den Psalmen, dass der Tempel der Fußschemel Gottes ist. Also, das sitzt da und dieses Gewand, das Kleid Gottes geht quasi in den Tempel hinein. Gott ist ganz nah. Gott ist gegenwärtig. Das war für einen Jude greifbar auf beide Seiten. Gott begegne im Tempel und Gott zu wissen, dass Gott auch im Alltag da ist. So, und jetzt zerreißt der. Das heißt, wenn Jude in Trauer waren, haben die ihre Kleider genommen und haben die zerrissen. Und wenn man das jetzt nimmt, dass Gott sein Gewand zerreißt bis nach unten hin, dann spricht es für Trauer Gottes. Trauer, das heißt, sein Sohn stirbt hier. Gott trauert um seinen Sohn. Er trauert um seinen Sohn, der durch die Hand der Menschen gestorben ist. Und er zerreißt sein Gewand. Das ist ein Bild, oder? Ein drittes Bild dazu. Ja, genau hier. Der Vater trauert um seinen Sohn. Und die dritte Möglichkeit, als Mose mit den Gesetzestafeln von Gott kam, leuchtete sein Gesicht. Das muss was Gewaltiges gewesen sein. Denn da heißt es, als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Also, die in Abstand gehalten vor Mose. Ich habe gesagt, da ist was passiert. Er hat ihnen dann alles erklärt und alles gesagt, was sein Auftrag war. Und dann hat er ein Tuch genommen und hat sein Gesicht verhüllt. Wenn er in die Stiftshütte reinging, hat er sie weggenommen. Wenn er rauskam, hat er es wieder drauf gemacht. Bei der Hitze war das sicher auch was. es heißt hier eigentlich, dass dieses Tuch Herrlichkeit überdeckt, weil der Mensch diese Herrlichkeit, weil er sie nicht aushält. Das war das bei Mose. Wenn wir das jetzt rübernehmen, hierher, dann kann das ganz einfach heißen, dass dieser Vorhang auch ein Stück Schutz war, dass der Mensch der Herrlichkeit Gottes nicht zu nahe kam. Dass er einfach so ein Schutz dazwischen war. Und jetzt, wo der Vorhang aufgerissen war, Gottes Herrlichkeit ist nochmal in einer anderen Dimension sichtbar worden, nämlich in dem, dass Jesus da ist, dass Jesus gestorben ist, dass Gott einen neuen Weg gezeigt hat. Drei Sachen hier drin. Jesus als das Lamm hier, das endgültig Versöhnung gebracht hat, dass der Vater trauert um seinen Sohn und dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde. Ganz am Anfang ging es um Gegensätze, heiß und kalt. Ihr seid jetzt alle heiß, ich auch. Bei mir tropft's und jeder freut sich darum, dass er nachher wieder in was Kühles rein darf. Dass wir oft so trennen und das zu lernen, dass wir das in der Bibel nicht tun, sondern diese Spannung auszuhalten, die müsst ihr jetzt auch noch aushalten, bis ihr daheim seid, in einem angenehmeren Klima, wenn es denn bei euch so ist. Und auf der anderen Seite die Sache mit der Räuberhöhle, dass Jesus sagt, Leute, euer Leben muss in Ordnung sein. Und zwar, es muss zusammenpassen, ob Sonntag oder Alltag. Das waren die Punkte für heute. Jetzt habt ihr genug geschwitzt. Ich auch, ich bete noch. Und wer möchte, darf dazu aufstehen. Lieber Herr, danke dafür, dass dein Wort einfach so vielfältig ist und so ein breites Spektrum hat und dass, wenn wir uns aufmachen, Dinge zu entdecken, dass da Wunderbares rauskommt und wir dann wieder vor dir stehen, auch in dem, dass wir dir danken und dass wir dich anschauen und sagen, ich ehre dich, den großen Gott. Aber dass das nicht auf unseren Sonntag begrenzt ist, sondern dass es auch in den Alltag hineingeht. Dass unser Alltag mit dem Sonntag übereinstimmt, mit dem, was im Gottesdienst ist. Hilf uns da dazu, dass, wenn wir um Vergebung bitten, dass wir ehrlich kommen, auch bei Menschen und bei dir. Und dann lass es uns einfach erfahren, dass du in dieser Woche ganz nahe bei uns bist. Ich bitte dich nochmals für die Menschen, die nochmal auf ganz andere Weise unter Corona leiden, weil diese Trennung so schwer ist, dieses Fernsein, begegne du ihnen. Und stell ihnen Menschen an die Seite, die trotz ein gewisser Abstand ihnen diese Nähe schenken, die sie brauchen. Amen.